WDR 5. Neugier genügt. Mit Sabine Brandy.
Before you commit suicide, ring me up. Bevor Sie sich umbringen, rufen Sie mich an. Mit dieser Anzeige in der englischen Zeitung 1953 war die Telefonseelsorge geboren. 3 Jahre später, 56, sprang die Idee auch nach Deutschland. Klang dann nur ganz anders. Ärztliche Lebensmüdenbetreuung. UNK. Inzwischen ist der Name glücklicherweise kürzer und oft auch ganz kurz. Nur 2 Buchstaben. TS. Frank Ertel zum Beispiel benutzt das Kürzel TS, denn die Telefonseelsorge nimmt so viel Raum in seinem Leben ein, dass er und seine Kollegen und Kolleginnen auch bei TS gleich im Bild sind. Seit über 20 Jahren ist er Leiter der Telefonseelsorge in Aachen und jetzt ist er bei WDR 5. Willkommen, Frank Ertel.
Ja, hallo Sabine Brandy.
Ich bin ja manchmal in der Not, dass die Menschen, die zu mir in die Redezeit kommen, gar nicht hören, welche Fragen ich stelle, sondern überlaufen von dem, was sie loswerden wollen. Bei Ihnen habe ich die Sorge nicht. Sie können zuhören, oder?
Das hoffe ich, dass ich das kann, ja.
Konnten Sie das schon immer?
Nein, doch das habe ich lernen müssen. Auch die Ehrenamtlichen, die bei uns anfangen, lernen zuzuhören. Die machen eine Ausbildung, die sie weiterbringt im Zuhören, aber auch in ihrem Leben. Also wer bei uns mitarbeitet, der hat auch für sich und sein Leben etwas davon.
Weil da was rüberkommt? Was lernt man da?
Man lernt hinspüren, man lernt Fragen stellen auf eine andere Art und Weise. Unser Anspruch ist schon, von einer Alltagskommunikation wegzukommen, hin zu einer hilfreichen Kommunikation, die erspürt, was auch die Sehnsüchte sind, die die Menschen haben, die bei uns anrufen, was die Hoffnung ist. Menschen, die bei uns anrufen, zeigen sich dann erstmal mit sehr wenig Hoffnung im Herzen.
Ja. Vor allen Dingen, also wenn ich Sie richtig verstehe, dann müssen Sie hinter den Worten lesen, die Sie hören.
In den Worten lesen würde ich eher sagen, weil das Hören bedingt, dass man wirklich auch die Worte nimmt, die jemand gebraucht. So zum Beispiel, wenn jemand sagt, das ist aber schwierig für mich, dass wir nicht hingehen und sagen, ja, was ist denn so kompliziert in deinem Leben? Das ist eine andere Sprachebene, sondern schwierig heißt, es ist schwer. Etwas ist schwer in meinem Leben. Also so bei den Worten zu bleiben, bei dem, was ich habe es gerade schon gesagt, Menschen im Herzen wirklich mit sich herumschleppen oder tragen.
Ja. Ist die Nummer unterdrückt, wenn die bei Ihnen anrufen oder wie ist die Anonymität gesichert?
Bei uns ist die Anonymität absolut gesichert. Die Nummer ist unterdrückt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nicht sehen, wer anruft.
Ja, und wie läuft das? Ich rufe also diese 0800er Nummer an. Das ist ja eine zentrale Nummer. Sitzt da dieser riesige Pool von Menschen, die das machen oder wie stelle ich mir das vor?
Da sitzt nicht der riesige Pool auf einmal, sondern wir decken ja 365 Tage im Jahr, 24 Stunden jeweils ab. Es sind auch nicht immer alle Stellen erreichbar, das ist auch manchmal gar nicht möglich. Aber wir sind aufgeteilt in Regionen und in Organisationseinheiten. Und in diesen Organisationseinheiten ist eigentlich immer jemand erreichbar.
Das heißt, ich werde dann von der zentralen Nummer weiter vermittelt.
Das wird über Computertechnik, wie das heutzutage ist, wird das weitervermittelt und kommt dann irgendwo an. Es sei denn, wir sind so überlastet und auch das kommt vor, dass im Moment mal niemand frei ist und niemand zu erreichen ist.
Ja, ich habe mir ein paar Zahlen angeguckt, Frank Ertel, über die Telefonseelsorge und dann gestutzt, weil da stand über 9 Millionen, zum Beispiel 2017, 9 Millionen rufen an, aber nur rund 1,5 Millionen angenommene Anrufe. Was bedeuten die Zahlen? Legen so viele wieder auf oder?
Das bedeutet, dass wir eine hohe Verpflichtung haben, an unserer Erreichbarkeit zu arbeiten und das tun wir auch. Wir wollen für die Menschen erreichbar sein und versuchen das immer zu steigern. Aber die Zahl zeigt auch, dass viele Menschen es dann immer auch sehr oft probieren, weil sie uns kennen, wir sie kennen, weil es ist nicht nur der akute Anruf, sondern auch Anrufe, die wiederholt kommen und diese Menschen starten auch sehr viele Anrufversuche und daher kommt ein Stück weit auch diese Diskrepanz.
Ja, ist das häufig oder selten, dass jemand sich mit Andeutungen in Richtung "Ich will nicht mehr leben" meldet?
Das ist eine Frage der Verhältnisse, die Sie anlegen. Wenn Sie sagen, von 100% der Anrufe sind vielleicht knapp 10% ausdrücklich mit diesem Thema befasst und beschäftigt, dann hört sich das an wieder und sagt, ja Gott, das geht ja noch. Aber wenn Sie das umsetzen und sagen, das heißt ja, dass jeden zweiten bis dritten Tag wirklich jemand anruft, der akut suizidal ist, und noch jemand, also dass wir 5 Anrufe am Tag haben in einer Stelle wie Aachen zum Beispiel, wo jemand suizidale Gedanken äußert. Das heißt, ich finde diese Zahl erschreckend hoch. Und leider gibt es ja auch deswegen, in dem Fall muss man sagen, finde ich jedenfalls leider, den Welt-Suizidpräventionstag morgen, um dieses Thema immer wieder auch wachzurufen und dem Thema die Scham zu nehmen. Gerade bei Suizidalität ist Scham ein ganz großes Gefühl, weil die Scham ist das, was die Menschen isoliert.
Dieses Fremdwort Suizidalität, können Sie mir das irgendwie für mein Herz umkneten?
Ja, das heißt, dass Menschen rufen an und sagen nicht, ich will mich umbringen, sondern Menschen rufen an und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keine Perspektive, ich weiß nicht mehr, ich kann nicht mehr. Also in diese Richtung gehen diese Sätze, und das macht deutlich, und da sind unsere Mitarbeiter auch darin geschult, wirklich nachzugehen, nachzufragen, nicht zu erschrecken, sondern zu sagen, jetzt ist es wichtig, derjenigen oder demjenigen zu spiegeln. Ich bin mit dir bereit, in dieses Thema hineinzugehen und zu hören, was du empfindest, dass du nicht mehr kannst, und wo du dich entweder mit den Gedanken trägst, deinem Leben ein Ende zu setzen, oder wo du sagst, ich habe schon konkrete Pläne, das zu tun, denn all das kommt bei uns vor.
Ja, in diesem Moment, Frank Ertel, wo Sie in der Redezeit von WDR 5 stehen und ich mit Ihnen über Selbsttötungswünsche von Anrufern bei der Telefonseelsorge spreche, fällt Ihnen da eine Situation ein, wo Sie denken, das werde ich auch nie vergessen, wie das war?
Ich hatte mal eine Situation, wo ich selber auch an meine Grenzen gekommen bin, absolut, wo eine Anruferin war, die sehr, sehr hartnäckig, sage ich jetzt mal, an ihren Gedanken, an diesem Selbsttötungswunsch auch festhielt. Und das ist auch ein Zeichen von Suizidgesprächen, jetzt gebrauche ich schon wieder das Fremdwort, also von Menschen, die sich ganz ernsthaft selbst töten wollen. Daran erkennt man auch die Ernsthaftigkeit der Absicht, dass sie sehr auf sich und sehr in ihrer Wut auch auf sich bezogen sind und ihr Leben hassen. Also die sind sehr hartnäckig, und man kann da nicht einfach drüber hinweggehen und kann nicht einfach sagen, so, naja, ist ja nicht so oder wird schon werden, das geht überhaupt nicht, sondern die bringen uns wirklich an die Grenze zu sagen, so wie Sie jetzt im Moment reden, kann ich verstehen, dass Sie sich das Leben nehmen wollen. Und lassen Sie uns doch mal darüber reden, wie es in anderen Momenten ist. Das heißt, dies nicht als so verallgemeinert anzuerkennen, sondern sehr konkret einfach zu nehmen. Und das war bei dieser Anruferin, Sie fragten ja nach dem Fall, wo ich mich erinnere. Und ich war so, ich sag mal, ich hatte vieles ausprobiert, vieles mit ihr besprochen. Und in, ja, vielleicht schon einer kleinen eigenen resignativen Haltung habe ich dann am Ende gesagt, eins verstehe ich nicht. Sie können so schön über sich reden. Sie haben eine so schöne Stimme. Und dass diese Welt diese Stimme nicht mehr hören soll, ist für mich nicht zu verstehen. Und da erst kam bei ihr so ein kleiner Haken, wo sie sagte, wie meinen Sie das? Und dann nahm das Gespräch dann eine Wende, weil eine Form von Wert und Wertigkeit für sie sichtbar wurde, glaube ich. Das habe ich jedenfalls so interpretiert.
Und als Sie eben sagten, ich hatte schon mehrere Sachen versucht, welche Strategien gibt es da, die man in diese oder jene Richtung versucht?
Na, das Wichtigste ist, erstmal diesen Wunsch, diesen Menschen sehr ernst zu nehmen. Wichtig ist, jetzt sage ich schon wieder, was man nicht macht, also nicht das Gute, das Böse mit dem Guten zu vertreiben, sondern das Böse wirklich auch zu sehen und vor allem den Menschen eigene Kraft zuzusprechen. Menschen, die sich das Leben nehmen wollen, haben oft eine lange Geschichte. Die machen eine unfassbare Kraft. Also es gibt eine niederländische Untersuchung, die sagt, dass akut suizidale Menschen sich in ihren Gedanken über 200 Mal am Tag mit Selbsttötung beschäftigen. Und diese Kraft müssen sie ja erstmal aufwenden. Das ist enorm. Das ist ja keine Leichtfertigkeit, sondern das ist eine enorme Kraft. Und diese Kraft zum Beispiel aufzugreifen, anzusprechen, sagen, Sie haben so viel Kraft investiert. Wie können Sie zum Beispiel diese Kraft auch anders einsetzen. Das ist eine Option in Möglichkeit in solchen Gesprächen.
Ja. Erfahren Sie überhaupt, ob der Plan dann doch umgesetzt wird?
Wir erfahren das eher selten, wobei Mitarbeitende schon mal hingehen und schauen schon mal in den Todesanzeigen, ob da vielleicht was ist, weil sie das auch sehr beschäftigt. Das ist was sie natürlich ein Stück auch mitnehmen, was sie selbst in sich dann tragen, wo sie sehr viel Hoffnung auch reinlegen, dass dieser Mensch das zumindest nach ihrem Gespräch nicht getan hat. Aber definitiv erfahren tun wir das natürlich in der Anonymität nie.
Ja, danke für diesen Fall, an den Sie sich für die Redezeit erinnert haben, Frank Ertel. Können Sie aus den langen Jahren Praxis ablesen, welche Gründe die häufigsten sind, wenn Menschen sagen, ich kann nicht mehr? Und wenn das nicht möglich ist, dann kann man ja sagen, welche Gründe waren es früher und welche sind es jetzt?
Also es gibt... Also es ist sehr individuell. Es ist sehr individuell, wie sich das auch zusammensetzt. Und es gibt Menschen, die natürlich psychiatrisch wirklich auch erkrankt sind. Wenn wir jetzt nicht generell hingehen und sagen, überhaupt suizidal zu sein, ist sowieso schon eine psychiatrische Erkrankung, sondern wo andere Erkrankungen im Hintergrund sind. Ne, da ist Depression dann eine Erkrankung davon, die ja immer noch ein Stück auch... ja, gesellschaftlich zwiespältig betrachtet wird, das muss man ja auch sagen. Und es ist eigentlich ein Aufbau von Druck, den Menschen empfinden. Und da spielen verschiedene Komponenten eine Rolle. Es kann eine Bitterkeit dem Leben gegenüber sein, vieles verloren zu haben, plötzlich etwas Wichtiges, einen Lebenspartner, ein Geschäft, irgendwas. Also wirklich in eine Abwärtsspirale gekommen zu sein und das Gefühl zu haben, mich hat das Leben verlassen. Und jetzt verlasse ich auch dieses Leben. Ich will das so nicht mehr. Ich hasse das. Mhm. Es spielt... häufig Einsamkeit eine wichtige Rolle bei diesem Thema. Viele Menschen erscheinen einsam, wenn sie dann bei uns anrufen. Wobei Einsamkeit ja nicht heißt, ich habe da Leute oder ich habe da keine Leute, sondern Einsamkeit ist ja eine gefühlte soziale Kontaktarmut. Und dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, nicht dabei zu sein, spielt eine große Rolle. Und ich finde auch gesellschaftliche Dinge spielen eine wichtige Rolle. Wenn ich hier in die nächste Buchhandlung gehe, sehe ich wahrscheinlich unendliche Meter von Selbstoptimierungsliteratur. Und ich finde das für viele Menschen, die bei uns anrufen, wirklich bitter, dann täglich zu spüren, ich kann mich nicht selbst optimieren. Ich brauche eher Hilfe, ich brauche Unterstützung, um überhaupt meinen Alltag zu bewältigen. Und auch die Mühe, den Alltag zu bewältigen, macht Menschen unter Umständen suizidal oder macht suizidale Gedanken.
Ja, wir haben Frank Ertel von der Telefonseelsorge in Aachen eingeladen, weil morgen der Welttag der Selbsttötung verhindern soll, ausgerufen ist. Und ich habe mich ein bisschen mit den Zahlen beschäftigt und gelesen, vorwiegend Männer. Es ist mehr ein Thema von Männern als von Frauen. Und bei den Männern, die Jüngeren und die ganz Alten. Ist die Selbsttötung für die Mitte des Lebens kein Thema?
Das sind ja statistische Zahlen. Das ist also natürlich für alle Menschen ein Thema von hin, einfach Gedanken zu haben. Also gerade bei den Jüngeren zum Beispiel gibt es ja sehr oft auch sogenanntes parasuizidales Verhalten. Das heißt, Peergroups sind nicht immer einfach zu leben. Man fühlt sich da auch ein Stück rauskatapultiert, nicht dazugehörig. Irgendwelche Worte wechseln einander, führen zu Kränkungen. Und die haben wir besonders im Chat. Das spielt da eine ganz große Rolle am Nachmittag nach der Schule. Das sind ja alles nicht Menschen, die sich das Leben nehmen. Und ich denke auch, in der Mitte des Lebens spielt es eine Rolle, aber da sind natürlich auch andere Themen, die einen fordern und auch wieder rausziehen. Also insofern würde ich das nicht aus meiner Sicht, ich kann das nicht jetzt wissenschaftlich belegen, sagen, das ist kein Thema, sondern es ist vielleicht nicht so präsent, weil man auch andere Rückmeldungen kriegt im Beruf unter Umständen, dass man da ein Stück Halt findet und was eine größere Rolle spielt.
Wenn Sie Chat ansprechen, dann ist das Telefon gar nicht mehr das einzige Medium, sondern wie viele Wege führen zur Telefonseelsorge im Jahr 2019?
Vier Wege sind es. Mhm. Es ist einmal das bekannte Telefon, worüber wir die ganze Zeit ja auch schon geredet haben. Es ist vor allem auch der Chat. Der Chat spricht am stärksten jüngere Menschen an. Die unter 30-Jährigen rufen in der Regel nicht an, sondern die nutzen viel mehr den Chat, um uns zu kontaktieren. Und auch da ist ein immenser Bedarf. Wir sind ja immer noch das einzige kostenfreie, 24 Stunden erreichbare Angebot in diesem Land, wo ich kein spezifisches Thema zugrunde legen muss, also was themenoffen ist. Mhm. Das zweite oder das dritte ist dann Mail, die Mailseelsorge, die auch bei uns stark frequentiert wird. Die wird wiederum von etwas Älteren stärker genutzt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, uns vor Ort zu erreichen. Das haben nicht alle Stellen, das haben einige Stellen. Und da spielt zum Beispiel gerade, da treffen sich dann die Menschen der Lebensmitte eher.
Ja.
Also Telefon, immer so ein bisschen Telefon sind jetzt im Moment eher die Älteren.
Online.
Live vor Ort sind die dann Middle-Age oder wie die gerade heißen. Dann Mail und darunter dann sind die Jüngeren mit Chat.
Ja. Also ich stelle mir nochmal vor, Sie sitzen da und hören Anrufern zu, denen es nicht gut geht. Wie viele therapeutische Eigenschaften brauchen Sie da eigentlich, um richtig zu reagieren?
Wir machen Seelsorge in erster Linie.
Sagt der Pastor.
Da kann man auch sagen, es hat Anklänge zur Beratung am stärksten.
Ja.
Und natürlich benutzen wir Sachen aus dem therapeutischen Bereich wie Einfühlungsvermögen, wie Strukturieren von Gesprächen, wie sich nicht selbst zum Thema machen, sondern wirklich auch bei den Anruferinnen und Anrufern zu bleiben. Aber wir bieten keine Therapie. Für uns ist eigentlich ein großer Begriff, ist das Thema Hoffnung zu vermitteln. Und ich glaube, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da wirklich einen großen Dienst Tag und Nacht tun und das eben sehr auch im Verborgenen, gehen dann auch positiv aus einem Gespräch heraus, wenn sie das Gefühl haben, der Anrufende, dem Anrufer ein klein wenig mehr Hoffnung vermittelt zu haben. Also, dass sie etwas gestärkt, etwas mit etwas mehr Hoffnung rausgehen. Also Seelsorge findet ja immer statt zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Und wenn man sozusagen, ich gucke hier gerade im Studio auf die Schieberegler, ja, wenn man den Schieberegler so ein klein wenig Richtung Hoffnung geschoben hat, das ist dann etwas ganz Großes auch für unsere Mitarbeitenden. Und wir haben ja die Möglichkeit, die andere nicht haben, zum Beispiel Ärzte nicht haben. Wenn, sag ich mal, ein Arzt einem Patienten sehr deutlich vermittelt hat, sie haben nur eine sehr kurze Lebensspanne. Und der Patient geht raus und sagt, ach Herr Doktor, es wird schon werden. Dann denkt ein Arzt eher, oh, da fehlt noch ein wenig Mitarbeit, Compliance, wie man das so schön auf Neudeutsch nennt. Bei uns ist, wenn jemand sagt, es wird schon werden, die Möglichkeit zu sagen, was wird als nächstes bei Ihnen? So, und dann wird was. Also Hoffnung kann sich auf so viele Ebenen beziehen und auf so viele Dinge. Und das, die aus dieser Hoffnung Kraft schöpfen, das ist immer das, was wir als Möglichkeit haben.
Worauf ich ganz besonders neugierig bin, Frank Ertl, muss ich zugeben. Sie machen ja eine Arbeit, die mit Menschen ist, die Sie gar nicht kennen und die auch manchmal nicht auf das hören, was Sie sagen oder was ganz anderes loswerden wollen. Wie schaffen Sie das, den zugewandt und offen und wohlwollend gegenüber zu bleiben während eines Gespräches, das möglicherweise manchmal so verläuft, dass Sie denken, warum hört er mir denn überhaupt nicht zu? Oder die?
Ach, ich weiß gar nicht, ob wir das immer schaffen und ob wir das immer bleiben. Und wenn Gespräche auch so verlaufen, dass sie zu aggressiv uns gegenüber sind, dann beenden wir Gespräche auch. Das haben wir früher mal anders gesehen. Das hat sich sehr geändert. Auch dadurch, dass wir viele Menschen haben, die sehr schwierige Kommunikationsformen haben, die vielleicht auch psychiatrisch schwersterkrankt sind, die zwar im Einzelnen immer wieder punktuell bei uns anrufen, aber die wir auch über lange Zeiträume begleiten. Und die haben manchmal sehr auch eigenartige, schwierige Strukturen für uns. Ja, die möchten gerne, dass wir uns vielleicht so ähnlich ohnmächtig fühlen wie sie, damit sie etwas von ihrer Ohnmacht bei uns abladen können. Und das ist sehr herausfordernd und sehr schwierig für unsere Mitarbeitenden. Und dafür bieten wir viel Supervision und viel Fortbildung an und Begleitung, im Zweifelsfall auch Einzelgespräche, um mit diesen auch aggressiven Sachen ganz gut umgehen zu können. Und manchmal gelingt es, dass in Zuhören, gute Bahnen, wie Sie es jetzt wahrscheinlich sagen. Es steht ja immer ein Bild eines guten Gespräches im Hintergrund. Und manchmal gelingt das auch nicht. Das ist menschliche Kommunikation.
Also es gibt professionelle Supervision bei der Telefonseelsorge. Wie lange gehen Ihnen die Gespräche normalerweise nach?
Also ich denke, vieles von dem ist innerhalb, wenn man nach Hause fährt und ich habe einen Hund, wenn ich mich mit dem beschäftige und im Wald gewesen bin, dann ist vieles davon auch weg. Und es gibt einzelne Sachen, die bleiben einfach auch. Die bleiben. Die gehören dazu und die gehen einem nicht immer nach, im Sinne von, da denke ich andauernd dran. Die belasten mich auch emotional nicht, aber das sind so punktuell Sachen, wo ich, die bleiben, das ist eine Lebensbegegnung, die bleibt auch bei den Mitarbeitenden.
Ja. Woher kam bei Ihnen das Bedürfnis, das zu machen, oder sind Sie reingeschubst worden?
Ich bin damals für mein Gefühl reingeschubst worden. Ich bin angerufen worden, gefragt worden, ob ich das denn machen möchte.
Und als Pastor kann man schlecht Nein sagen, oder?
Ja, hätte ich können, wäre jetzt nicht an der Stelle nicht schwierig gewesen. Aber im Nachhinein habe ich entdeckt, das ist ein Lebensthema. Also ich wollte ja auch nur 10 Jahre bleiben und dann gehen und ich bin jetzt über 20 dabei und merke, es ist viel mehr im Inneren meines Herzens mein Thema, diesen Menschen, die bei uns anrufen, in irgendeiner Weise zurück ins Leben zu verhelfen. Ich hatte selber in meinem Zivildienst auch einige schwierige Erfahrungen, wo ich keine Unterstützung erfahren hatte. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich war nicht in der Lage, Menschen anzusprechen. Die Menschen, die da waren, haben mich nicht angesprochen. Das passte dann an der Stelle einfach nicht. Und habe dann gemerkt, so, ich sehe da für mich einen inneren Auftrag, Menschen zu begleiten, die andere Menschen zurück ins Leben holen wollen.
Also wem es schlecht geht, da geht irgendwas in Frank Ertl auch in Resonanz. Sie wissen, wie sich das anfühlt?
Ja, das würde ich so bestätigen.
Ja. Sterbehilfe wird ja als Recht eines selbstbestimmten Lebens und Sterbens eingefordert heutzutage. Also da ist die Selbsttötung natürlich auch ein bisschen aus so einem Tabubereich rausgekommen. Wo sehen Sie sich in dieser gesellschaftlichen Verschiebung, die zu beobachten ist?
Also ich finde, ich würde das gerne nochmal ein bisschen verschieden betrachten. Ich finde, ja, gesellschaftlich hat sich da was verändert, persönlich für die Menschen nicht. Ja, ich brauche jemanden im Außen, um sprechen zu können, weil ich die Menschen, die mir nahe sind, oft oder in der Regel nicht belasten möchte. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie sowas haben, wo im Außen sie jemand ansprechen können. Im Gesellschaftlichen hat sich was geändert. Das ist ja, bildet sich auch in der Rechtsprechung seit den 50er Jahren ab, dass das Recht auf Selbstbestimmung auch des Lebens an dieser Stelle immer mehr Raum gegeben wird von den Gerichten. Und das können wir den Menschen auch nicht nehmen. Wir können sie begleiten, wir können sie zum Leben hin begleiten und sagen, das Leben ist lebenswert. Es ist Aufgabe, aber es ist auch Gabe. Und was ist der Anteil von Gabe an deinem Leben? Ja. Insofern sind wir da sozusagen positioniert zum Leben. Das ist ganz eindeutig. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man da reingeraten kann, dass das nicht mehr möglich ist, zum Leben zu begleiten.
Das ist das eine, diese Selbsttötung, die als Recht eingefordert wird, als Selbstbestimmungsrecht. Das andere ist auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Sie sind ja Jahrzehnte dabei, wo, wenn man aufmerksam guckt, ich lese zum Beispiel Zeitungen oder höre Radio oder gucke Internet, und wenn ich dann eine kleine Meldung schon vor 10 Jahren ausgeschnitten habe in China, stand einer auf der Brücke und wollte springen, dann ist, weil das Auto den Verkehr blockierte, einer ausgestiegen, hat ihn geschubst, weil er sauer war, dass er nicht gesprungen ist. Das gibt es auch in Deutschland schon, dass Menschen unten stehen, spring doch endlich. Also ist die Empathie im Kollektiv geringer geworden für die, die sich raus verabschieden wollen, und spüren die Betroffenen das?
Also ich habe auch schon Menschen von Hochhäusern geholt, also ohne Telefon und ohne alles und live. Und natürlich mit dem Fortgang der Zeit gibt es schon mal merkwürdige Gedanken bei manchen Menschen, aber dass das jemand laut geäußert hat, habe ich wirklich noch nicht erlebt. Mhm. Das muss ich auch sagen, das ist für mich eine ethische Grenze, die da überschritten ist. Das kann man nicht mehr gutheißen.
Sagt Peter Ertl. Frank Ertl. Frank Adl, ich hatte gerade noch eine Bemerkung von Peter Heun, der nach 40 Jahren in Essen aufgehört hat, ja, hingeschrieben.
Lieber Kollege.
Genau, lieber Kollege. Sie halten alle zusammen, halten sich gegenseitig, machen Supervision. Mhm. Und Telefonseelsorge in Deutschland ist eine Bank für alle, die nicht mehr weiter wissen und da anrufen können. Ich sage nochmal die Nummer oder Sie sagen nochmal die Nummer.
0800 111 0111 oder 0222 oder telefonseelsorge.de, um uns online zu erreichen.
Danke für deine Zeit mit WDR 5.
WDR 5.